SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Na Mensch, da fahren immer mehr Elektroautos auf der Straße. Es werden immer mehr angeboten. Aber mein heutiger Gast, Katja Diehl, Mobilitätsexpertin, sagt tatsächlich, die Verkehrswende, die hat noch gar nicht angefangen. Warum?
Ja, weil immer mehr Autos verkauft werden. Wenn wir die Verkehrswende begonnen hätten, dann wäre das ja so, dass die Zahl der Autos runtergehen würde und nicht hoch. Allein 2021 sind über 400.000 neue Pkw wieder hinzugekommen. Und man kann natürlich sagen, ein geiles Produkt, was sich so gut verkauft. Ich glaube aber nicht, dass es Erfolg der Autoindustrie ist, sondern Misserfolg von Verkehrspolitik.
Jetzt haben Sie ein Buch darüber geschrieben, Autokorrektur. Ist das ein gnadenloses Bashing auf das, was wir momentan für eine Situation haben, auf unsere Situation?
Ich finde total interessant, dass immer, wenn man das Auto einfach nur hinterfragt, dass das schnell in diese Ecke kommt mit Bashing und so weiter. Ich finde, ich werde gerade gebasht, weil ich kein Auto habe und auch keins fahren möchte. Ich bin privilegiert, ich kann meine Lesereise gerade komplett ohne Auto machen. Und das Buch an sich habe ich geschrieben, weil Fakten einfach nichts helfen. Seit den 90er Jahren hat der Verkehrsbereich nicht dazu beigetragen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die Auto fahren, aber es vielleicht gar nicht wollen, weil ihnen Alternativen fehlen, weil die Sicherheit nicht gewährleistet ist, weil die Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist. All die Menschen bleiben im Auto, wenn wir nicht was verändern. Und das meine ich halt mit, die Verkehrswende hat noch nicht begonnen. Wir brauchen einfach Angebote, die Menschen auch helfen, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können.
Darauf wollte ich hinaus, wie Sie Ihr Buch aufgebaut haben. Ich wollte Sie nicht angreifen, damit wir hier nicht gleich irgendwie so eine...
Wir sind schon auf Betriebstemperatur.
So eine aggressive Stimmung haben im Studio, das ist nicht mein Ziel. Sie haben gerade schon gesagt, während die Musik lief, eine Lesetour im Auto wäre für Sie nicht vorstellbar.
Ja, das ist, also ich habe so, immer wenn ich im Zug sitze und dann so überlege, wo ich gerade unterwegs bin und so ein bisschen kriege ich ja auch mit, wo so die Megastaus von Deutschland sind, dann überlege ich immer, meine Güte, selbst wenn der ICE jetzt vielleicht mal wie gestern wegen Oberleitungsschaden eine halbe Stunde steht, ich kann rumlaufen, ich kann mir was zu trinken holen, ich kann aufs Klo, auch nicht ganz unwichtig. Und wenn ich mir vorstelle, jeden Tag irgendwie im Stau zu stehen mit einem Auto und nicht mal eben die Augen zumachen zu können oder zu lesen, das würde mich total mental stressen. Also ich würde garantiert die Art der Lesereise, die ich gerade mache, nicht mit dem Auto machen können, nein.
Ich habe mal gerade so einen kleinen Zahlensalat. 83 Millionen Menschen haben wir hier in Deutschland bei uns, mit uns. Wir haben fast 50 Millionen Autos. Sie dürfen mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Die im Durchschnitt maximal eine Stunde am Tag bewegt werden, diese Autos. Wann sind Sie zum letzten Mal Auto gefahren?
Ich bin zum letzten Mal Auto gefahren zu Beginn der Pandemie, weil da noch nicht klar war, wie die Ansteckungswege sind und meine Eltern sich so ein bisschen Sorge gemacht haben, wenn du mit der Bahn kommst, fühlten die sich nicht mit wohl. Da habe ich einen Mietwagen genommen und habe erstmal eine schöne Stunde vor dem Elbtunnel verbracht, von Hamburg aus und habe zusammen im Elbtunnel gestanden mit einem Schlachttransport und einem Bus von der Hamburger Hochbahn. Und da habe ich mich gedacht, es ist ein schönes Symbolbild, was alles so ein bisschen falsch läuft. Warum steht der Bus hier im Stau und warum gibt es noch so viel Schlachtvieh? Und dann habe ich tatsächlich aber auch das Exposé für mein Buch an der See geschrieben. Da hatte ich das Faltrad und den Mietwagen kombiniert, weil ich richtig hinter den Deich gegangen bin, da wo auch kein Bus fährt, um da ein bisschen immer Rad fahren zu können und in Ruhe dieses Exposé zu schreiben.
Jetzt hat Deutschland auf der Straße im vergangenen Jahr die selbstgesteckten CO2-Ziele um mehrere Millionen Tonnen verpasst. Gibt es denn irgendwo so ein paar positive Ansätze, wo Sie sagen, darauf kann man aufbauen?
Ja, heute ist ja der 13. Juli. Heute muss Volker Wissing als Bundesverkehrsminister ja seinen Notfallplan vorstellen. Alle sind sehr gespannt. Es ist nicht vorher durchgedrungen, welche Ideen er denn so hat. Ich denke, es ist auch tatsächlich etwas, was an Zielen krankt. Das Einzige, was im Koalitionsvertrag steht, an einer konkreten Zahl ist 15 Millionen Elektroautos. Wollen wir in 2030 haben? Da frage ich mich, kommen die noch oben drauf? Ist das im Austausch? Wollen wir weiterhin Plug-in-Hybride auch fördern, die für mich nicht elektrisch sind, sondern immer noch fossil betrieben? Also das ist etwas, wo zum Beispiel der Bürgermeister von London gesagt hat, 2030 30% weniger Pkw in meiner Stadt. Und das ist eine Zahl, an der muss man arbeiten, wenn man sie erreichen will. Ich darf aber auch Positives berichten. Ich war ja gerade, wo wir doch gesagt haben, ne? Ich war ja gerade letzte Woche bei Winfried Herrmann, Verkehrsminister hier in Baden-Württemberg, der hat die ÖPNV-Strategie 2030 vorgestellt. Ich glaube, das Wort, das am öftesten gebraucht wurde, war ambitioniert. Aber genau darum geht es ja. Wir brauchen ambitionierte Ziele. Er hat ganz klare 130 Maßnahmen. Das klingt jetzt erstmal sehr viel. Die haben natürlich auch Prioritäten. Aber er hat auch ganz konkrete Zahlen, wie er den Pkw-Verkehr reduzieren will. Ich habe aber auch gelernt, 11 Millionen Pkw in Baden-Württemberg, 11 Millionen Menschen und 6,8 Millionen Pkw. Und das ist sowas, wo ich denke, wow, es gibt ja auch Leute unter 18. Also ich glaube, das hat was mit der Struktur hier auch vor Ort zu tun, dass natürlich hier Autohersteller auch große Arbeitgeber sind. Aber da ist, glaube ich, jemand unter den Verkehrsministern, der auf einem guten Weg ist, ja.
Es ist ja oft die Rede von der Autolobby, die so stark, mächtig, einflussreich ist. SWR1-Leute-Gast Katja Diehl, Sie sind auch Politberaterin. Wo begegnet Ihnen diese Autolobby? Wie erkennt man die Menschen?
Manchmal auch in der Nichtbegegnung. Also ich habe mich ja sehr auf ein Treffen mit Volker Wissing gefreut bei der Klimabuchmesse. Das hat er aber ein paar Tage vorher ziemlich kommentarlos und ohne einen Ersatz zu benennen abgesagt. Also ich hätte mich schon gefreut, hatte mir auch schon überlegt, dass ich ihn mal frage, welche Zielgruppe er am besten nach vorne gebracht hat, auf welche langfristige Maßnahme er stolz ist. Und wie so seine Vision aussieht. Ich mag nämlich Bilder, wenn Leute mir erzählen, wie die Zukunft so aussieht. Und diese Autolobby begegnet mir natürlich überall, ganz normal im Alltag auch. Also diese Autojournalistinnen, das ist für mich sehr, also wenn ich es lese, sehr seltsam, wie die Autos so, ist schon so ein bisschen fast der Playboy für die Autofans, wie die so schreiben. Dann natürlich in der Werbung, großer Werbedruck. Diese Autos fahren ja auch immer durch Landschaften, wo nichts ist, außer das Auto. Also die stehen nie im Stau, ne? Das ist sehr interessant.
Das stimmt, ja.
Und natürlich kennen wir auch den sogenannten Drehtüreffekt. Also die Präsidentin des Verbands Deutscher Autobauer war mal Büroleiterin bei Angela Merkel, Wissing und wie sie alle heißen. Das sind ja
Wissmann.
Das sind ja alles Menschen, die Industrie und dann wieder Politik und wo auch ja versucht wurde, da so ein bisschen eine Karenzzeit einzuführen. Das ist ja nicht nur bei der Autolobby, sondern auch bei anderen Lobbys ein Problem. Ich merke es immer wieder, dass sie aber auch erfolgreich sind und dass ich das anerkennen muss. Sie haben Narrative in uns reingefräst. Freiheit, Recht auf eigene Automobilität, Recht auf den eigenen Parkplatz vorm Haus und so weiter. Das ist aber kein Recht. Das ist ein Privileg, was von anderen geholt wurde. Und dagegen anzukämpfen ist tatsächlich sogar bei Leuten, die kein Auto haben, manchmal schwer, weil man so gewohnt ist, dass Autos überall sind. Ich bin gerade durchs schöne Stuttgart geradelt, mit diesen tollen Häusern, bergab und guck so auf diese zwei Parkstreifen voll mit riesigen Autos und denke, wie schön könnte diese Straße sein, wenn die da nicht mehr stehen würden. Man nimmt die Häuser gar nicht wahr in ihrer Architektur. Und das ist was, wo wir uns aber dran gewöhnt haben, wie an Bäume oder eine Bank, die da steht.
So, jetzt hat es den ersten Kontakt zu Verkehrsminister Volker Wissing noch nicht gegeben. Der Mann hat natürlich auch ziemlich viele Termine. Wahrscheinlich lag es auch daran. Was ist das denn momentan aus der Ferne betrachtet von Ihnen eingeschätzt für ein Typ? Eher Verbrennermotor oder E-Auto?
Also auf jeden Fall eher E-Auto. Leider ist er ein bisschen umgekippt. Ich habe natürlich geschluckt. Das wäre jetzt auch gelogen, weil ja die ganze Zeit hieß es ja, Verkehrsministerium geht auf jeden Fall an die Grünen. Und dann kam irgendwann, weiß nicht von wie vielen Seiten Nachrichten gekriegt, Katja, das geht an die FDP. Also es wurde irgendwie durchgestochen. Und ich fand ihn aber, weil ich habe gedacht, ich gehe da jetzt einfach mal ergebnisoffen ran. Habe gedacht, Andrea Scheuer, das ist ja jetzt auch, also könnte man schaffen, besser zu werden.
Ja.
Und da hat er mir wirklich gut gefallen. Herr Wissing hat sehr selbstbewusst, ja auch mit dem Spiegel und anderen, vorab seiner Benennung sogar schon Interviews geführt, hat sehr klar gegen E-Fuels, sehr klar gegen Plug-in-Hybride gesprochen. Und da habe ich gedacht, wow, also in die Richtung, da sind wir uns schon mal einig. Wir sollten nicht über E-Fuels, die es noch gar nicht gibt, reden oder aber über diese Plug-in-Hybride, die das Beste aus beiden Welten mitnehmen, nämlich das Schlechteste, Gewicht und eine kleine Batterie. Und dann ist er aber zum VDA, zum Verband Deutscher Autobauer gegangen und danach hieß es auf einmal, wir brauchen Plug-in als Brückentechnologie, wir sollten technologieoffen agieren. Das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Aber ich glaube schon, dass er den Verbrenner auch überwinden will, aber nicht in der Geschwindigkeit, die wir brauchen.
Kurze Frage noch, für das Jahr 2035 ist in der EU das Ende der Verbrennermotoren geplant. Ist das realistisch für Deutschland schon mal alleine?
Das ist total realistisch, weil wir haben den Pariser Klimavertrag unterschrieben.
Also machbar oder realistisch?
Ich denke, wenn wir so anfangen, dass wir an jedes Ziel sofort ein Fragezeichen machen, dann schaffen wir es eh nicht. Also man muss doch große Ziele haben und versuchen, die zu erreichen. Wenn man dann scheitert, ist es das andere, als wenn ich sage, nee, schaffen wir eh nicht, lass uns gleich mal auf 2055 gehen. Also ich bleibe dabei, die EU gibt die Schrittlänge vor. Es ist tatsächlich für die Klimaziele zu spät, eigentlich hätten wir 2030 gebraucht. Und ich traue unserer deutschen Autoindustrie zu, innerhalb, was sind es noch, 13 Jahre, das zu schaffen, ja.
Sie schreiben Bücher, halten Vorträge, podcasten. Sind Sie eigentlich gerne in Baden-Württemberg unterwegs? Das ist ja vielleicht eine der größten Baustellen so in Deutschland, was das Thema angeht.
Ich glaube, eigentlich ist jedes Bundesland eine ziemliche Baustelle. Ich wüsste jetzt gar nicht, welches Bundesland ich vorne sehen würde in Sachen Verkehrswende. Ich darf ja hier Winfried Herrmann beraten, da bin ich im Beirat für Mobilitätsdaten und mir macht das schon ziemlich viel Spaß, hier hinzugucken, was hier so passiert. Es wird ja dieses Jugendticket geben. Es passieren viele Dinge rund um den ÖPNV. Ich berichte auch immer gerne von Österreich. Das ist halt auch immer was, was abstrebt. Genau. Da berate ich ja die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die das Klimaticket auch ausgerufen hat, also eine Flatrate für ganz Österreich, die man da kaufen kann für den öffentlichen Personennahverkehr. Und ich glaube, das sind so Dinge, die sich gegenseitig auch befruchten können, wenn sich solche PolitikerInnen miteinander unterhalten, Ideen austauschen. Es ist aber schon eine Herausforderung, in Stuttgart Fahrrad zu fahren. Also das war wirklich die erste Stadt, wo ich raus bin aus dem Bahnhof, wo man ja eh auch nicht weiß, wohin man eigentlich soll, und sofort angehupt wurde. Und ich finde, das ist ja was, die Hupe nutzt man ja eigentlich für Gefahrensituationen und nicht, um Leute zu entfernen von der Fahrbahn.
Zur Begrüßung vielleicht.
Zur Begrüßung, das kann sein. Vielleicht ist das der Italiener im baden-württembergischen Manne. Das war nämlich ein Herr, der mich da angehupt hat. Und ich bin nicht unbedingt schreckhaft, aber es macht ja was mit einem, ne? Also wenn man so so ein bisschen orientierungslos geradeaus fährt und dann angehupt wird. Und ich habe auch gedacht, was soll ich denn jetzt machen? Mich entmaterialisieren? Wo soll ich hin? Also ich glaube schon, dass hier noch viel zu tun ist. Ich sehe aber auch, und das hat gestern auch jemand, der hier in Stuttgart wohnt, lobend erwähnt, dass Winfried Herrmann wirklich Sachen nach vorne bringt, dass man auch Dinge merkt. Das hat er ja jetzt nicht in Stuttgart zu verantworten. Er ist für das ganze Land auch zuständig. Und ich glaube, er hält da auch ein bisschen Gegenwind aus. Er hat auch klar adressiert, es braucht Geld. Also die Regionalisierungsmittel waren da auch Thema. Natürlich muss der Bund da auch was reinschießen. Wir tun so viel für das Auto. Und ich finde, die nächsten 20 Jahre tun wir mal nur was für öffentliche Verkehre.
Oh, das ist eine schöne Ansage. Niedersachsen und Baden-Württemberg sind halt so die Standorte großer deutscher Autohersteller. Merkt man das, wenn man dann hier am Tisch sitzt, dass man da vielleicht ein bisschen härter arbeiten muss, um das vielleicht durchzusetzen, was man durchsetzen möchte oder die Empfehlung zu geben, die man geben möchte?
In Niedersachsen ist es ja Wolfsburg, da bin ich nicht so häufig, weil es jetzt nicht so die Metropole ist. Aber natürlich hier in Stuttgart fällt mir schon auf, wie viele neuwertige, große Autos hier rumfahren. Und eine weltweite Studie hat auch ergeben, dass SUVs die zweitgrößte weltweite CO2-Quelle sind. Und das ist schon was, finde ich, was sagt. Es geht aber ja nicht nur darum, Autos an sich zu verändern und neu zu denken, sondern wir müssen wirklich groß denken, in dem Sinne runter von diesem großen Bestand, den wir gerade haben. Da sind viele Autos einfach nur da, weil sie zu billig sind. Es gibt natürlich Menschen, die angewiesen sind aufs Auto, aber auch die möchte ich durch Alternativen davon befreien. Also ich finde, es braucht Wahlfreiheit, wenn ich einen Weg antrete, dass nicht jeder Weg mit dem Auto gemacht werden muss, weil nichts anderes da ist oder Gehwege und Radwege fehlen, sondern wir müssen wieder in die Demokratie und absolute Autokratie gerade, was ich so sehe.
Gibt es denn irgendwo so ein paar Dinge, wo Sie sagen, da müsste man viel mehr den Fokus drauf legen? Wir haben jetzt schon den Verbrennermotor angesprochen, Plug-in-Hybride, wo, glaube ich, das Ladekabel bei den meisten Autos nicht einmal benutzt wurde, weil dann doch immer Benzin reingepackt wird. Solartechnik, gibt es da irgendwie sowas, wo Sie sagen, würde funktionieren, sollte man sich drauf konzentrieren, oder Wasserstoff?
Ja, es ist ja gerade wieder die große Debatte um Atomkraftwerke, Kohle, Gas, alles das, und das hat Robert Habeck ja auch ziemlich deutlich adressiert, ist ja gerade die Mietschuld, die wir sozusagen aufgenommen haben, die ganzen Jahrzehnte vorher nicht die erneuerbare Energie gepusht zu haben. 130.000 Jobs sind da verschwunden. Um jeden Arbeitsplatz in der Autoindustrie weinen 10 Menschen, glaube ich. Aber das wären jetzt Arbeitsplätze, die wir hätten behalten müssen, um nach vorne zu gehen. Ich sehe da im ländlichen Raum total viel Chance, denn da gibt es ja viel Eigenheime, wo halt aufs Dach eine Solarfläche entstehen könnte. Dann tankt man halt zu Hause Sonnenenergie. Also da, glaube ich, kann man sich sehr schnell unabhängig machen. Und wir merken ja auch gerade, weil wir alle so ein bisschen ängstlich auf den Winter schauen, was passiert da mit dem Heizen und so weiter und mit den Kosten vor allen Dingen, dass es jedem angeraten ist, auch mal in diese Richtung zu schauen. Es wird keine Mobilitätswende geben ohne eine Energiewende, das stimmt.
Wir haben auf die Verkehrswende, die schleppend beginnt, schon in Deutschland gesprochen. Ich würde gerne mal diesen internationalen Vergleich wagen. Vielleicht bewegen wir uns erstmal irgendwie in Europa, Frankreich, was haben wir noch, Italien, England, das sind auch alles Länder, die Autos herstellen. Wenn man es da vielleicht mal mit kombinieren möchte, sind die weiter?
Ja, Leider.
Okay.
Ich hätte ja Lust, dass wir Europameisterin werden in der Verkehrswende. Und ich glaube, wir können das auch noch schaffen, wenn wir richtig in die Pedale treten in den nächsten Monaten. Was ich ganz witzig fand bei der Recherche zu meinem Buch war, dass viele Städte, die sich zum Positiven in Europa verändern, Bürgermeisterinnen haben, also Frauen. Und ich glaube nicht, dass Frauen alles besser machen, aber ich glaube, dass Frauen vielleicht auch anders auf Mobilität schauen. Da war zum Beispiel Birgit Hebein, Vizebürgermeisterin von Wien, die hat sofort mit Beginn der Pandemie gesagt, da wo Leute prekär wohnen, keine Balkone haben, mit vielen Leuten auf engem Raum sind, machen wir die Straßen autofrei, dass sie sich draußen aufhalten können, weil sonst schlagen die sich die Köpfe ein. Wir haben nicht alle so eine Wohnung, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Und sie ist jemand, die auch aus dem Sozialstudium kommt, also die nicht unbedingt BWL studiert hat, sondern halt wirklich auf den Menschen vielleicht schaut. Ich war da vor Ort, da sind so Wasserspiele etabliert worden, da waren Kinder, ich war am Ende auch ziemlich nass, das war aber auch okay, weil es ein sommerlicher Tag war. Da waren Kinder, die haben gesagt, normalerweise sind wir immer zu Spielplätzen gefahren, jetzt kann ich aber, wenn Mama ruft, auf dem Balkon oder durchs Fenster nach Hause kommen. Also es war wirklich denen möglich, vor der eigenen Haustür zu spielen. Das waren die Kinder vorher nicht gewohnt. In Paris ist es Anne Hidalgo, sie ist sogar als Oberbürgermeisterin von Paris ja auch wiedergewählt worden, Tempo 30. Sie hat die Seine, diesen großartigen Fluss, von Autos befreit. Naherholungsgebiet ist da entstanden, Strände. Menschen halten sich da auf. Und ich glaube, wenn man da hingeht und sagt, vermisst ihr diese mehrspurige Autobahn, werden alle sagen, nee, das soll alles bitte so bleiben, weil es wirklich schön ist, in der Stadt so einen ruhigen Ort auch zu haben. Und das ist halt die Fantasie, die uns manchmal fehlt, hinter dem Auto das Paradies sozusagen zu sehen. Also die Stadt kommt ja daher, dass sie ein Begegnungsort war. Die hat sich ja erst so verändert durch die Automobilität und vor allen Dingen durch das geparkte Pkw. Und das Glück, das wir in Europa haben, ist, dass unsere Städte ja wirklich alt sind. Manche Städte in Amerika zum Beispiel sind ja mit dem Auto entstanden, haben unglaubliche Strecken, wo es wirklich schwierig wird, vielleicht anders zu denken. Aber eigentlich müssen wir uns den Raum nur zurückholen und menschenzentriert denken.
Das heißt aber, wenn ich diesen internationalen Vergleich weiterspiele, die Amerikaner sind noch schlechter als wir dran?
Ich glaube tatsächlich, dass es da so einzelne Highlights gibt. Zum Beispiel der Times Square war mal komplett voll mit Autos. Und ist jetzt ein Ort, wo Leute an Kaffeetischen sitzen, sich unterhalten. Da ist Jan Gehl, ein skandinavischer, auch etwas älterer Architekt und Stadtplaner, jemand, der die Orte auch verändert. Da ist es aber tatsächlich, also wir kennen ja alle die SUVs, die da fahren. Das ist ja nochmal absurder.
Nochmal eine Stufe größer.
Ja, genau. Also wo auch Menschen so Vergleiche machen, wie riesig das alles wird. Also die Amerikaner haben schon nochmal ein ganz anderes Verhältnis zum Auto, glaube ich. Und ich selber habe vor meiner Flugscham auch mal eine Mietwagenreise da gemacht. Ich wurde sogar schon angehupt, wenn ich auf diesen, wenn man so von der Autobahn runter an diese Orte, wo dann alle diese, ne, Namen will ich jetzt nicht nennen, aber wo man Kaffee trinken kann und eine Pizza. Und wenn man diesen einen Weg von da nach da zu Fuß gemacht hat, haben die einen angeguckt und gesagt, was machst du hier? Fahr mit
das
Auto.
Macht niemand.
Die 5 Meter willst du jetzt zu Fuß gehen, spinnst du? Und natürlich ist auch da ein Gesundheitsproblem, ein ganz krasses Gesundheitsproblem in Amerika. Und das ist auch etwas, was auch ein Aspekt von Mobilität ist. Muskelaktive Mobilität ist was Gutes. Zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren für gesunde Menschen, die das auch können, ist etwas, was natürlich zur körperlichen Fitness beiträgt. Also es gibt an Mobilität ja noch so viel mehr gute Aspekte, wenn wir es verändern, als nur jetzt A nach B zu verändern.
Kurz noch kriegen wir den asiatischen Raum auch noch irgendwie in den internationalen Vergleich reingepackt. Was läuft da besser?
Also erstmal sind die Asiaten ausgestiegen aus dem fossilen Verbrenner. Gerade China hat da ganz klar gesagt, die Deutschen holen wir nicht mehr ein. Wir machen jetzt elektrische Autos und die sind auch mit auf dem Weltmarkt die Führenden. Sie machen auch zum Teil diese K-Cars, heißen die. Sehr kleine Autos und in Japan zum Beispiel kann man nur ein Auto anmelden, wenn man auch einen Stellplatz vorweist. Also man muss sagen, ich kaufe jetzt dieses Auto und stelle es halt nicht in den öffentlichen Raum, sondern auf diesen Stellplatz. Ja. Also eine ganz andere Reglementation, die mir sehr gefällt.
Als Mobilitätsfachfrau ist man da auch ganz schnell Buhfrau, weil so gefühlt wird das zweitliebste Spielzeug nach dem Fußball zerstört, das Auto. Bekommt man das jeden Tag zu spüren?
Ja, wir haben ja gerade in der Pause so ein bisschen die Kommentare mal angeguckt. Diese ganzen Schmähgeschichten sind mir natürlich vertraut. Das sind aber Menschen, glaube ich, die sich gar nicht mit den Inhalten von meiner Arbeit beschäftigen, sondern einfach eine Abwehrhaltung haben. Also ich kann mir sogar auch vorstellen, dass Leute, die heute ihr Leben auf dem Land zum Beispiel nur mit dem Auto schaffen, dass die Ängste haben, so nach dem Motto, wie stellt sie sich das vor? Wie soll ich hier mein Leben auf dem Land ohne Auto gestalten? Aber ich warne einfach davor, sich in solche Abhängigkeiten zu begeben, weil ich kriege das gerade selber im Familienumfeld mit, wenn jemand nicht mehr Auto fahren kann aufgrund von Erkrankungen, dass er dann abgehängt ist auf andere angewiesen ist, die ihn fahren. Und ich würde einfach jeden Menschen ermöglichen wollen, ohne eigenes Auto unterwegs zu sein. Und der Satz sagt ja schon, das Auto ist immer noch da. Aber wir teilen es vielleicht. Wir haben Carsharing auch auf dem Land, sodass zumindest Zweit- und Dritt- und Viertwagen, die es dort auch gibt, abgeschafft werden können. Und wir müssen auch ein bisschen ehrlich sein, ländlicher Raum heißt auch, dass 50% der Wege unter 5 Kilometern mit dem Auto zurückgelegt werden und 10% unter 1 Kilometer. Also, dass Menschen wirklich ins Auto steigen, um 1000 Meter zurückzulegen. Das ist bestimmt für jemanden, der gehbehindert ist, trotzdem wichtig. Aber ich glaube nicht, dass nur Gehbehinderte im ländlichen Raum wohnen.
Wir können ja mal so ein bisschen in die Kommentare schauen, der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Es ist von allem etwas dabei. Valentin aus Haigerloch schreibt, das, was Sie sagen, das hört sich ganz gut an. Aber mit welchen Steuergeldern wird das bezahlt? Mit Fahrradsteuern oder Automobilindustrie und deren Zulieferern? Da gibt's dann, was antworten Sie diesem Herrn?
Ich finde es total interessant, dass alle denken, das Auto ist ein wirtschaftliches Produkt. Ist es ja nicht. Das Auto ist etwas, was auf den ungeregelsten Markt, also eigentlich komplett nicht FDP ist, sondern 141 Milliarden Folgekosten. Jedes Jahr zahlen wir alle. Das ist die Instandhaltung von Autobahnen, von Landstraßen. Das sind 8 Verkehrstote am Tag. Man berechnet, auch wenn das jetzt hart klingt, 1,5 Millionen Euro volkswirtschaftlichen Verlust, wenn jemand stirbt. Von jedem Verkehrstod werden 113 Menschen traumatisiert. Das hat eine Studie von Doro Bär damals herausgefunden. Das ist natürlich auch logisch, wenn ich als Ersthelferin an einen Unfallort komme. Das macht ja was mit mir. Das macht auch was mit den Leuten, die helfen, macht mit den Kollegen und Angehörigen was. Also es ist schon so viel Geld im Auto, das können wir ja zum Mobilitätsbudget machen.
Dann haben wir hier das Thema den ländlichen Raum. Andrea Bitsch aus Offenburg. Sie lebt in einem Ortsteil von Offenburg, hatte vorher 10 Kilometer von Offenburg weg gewohnt, bin auch zeitweise mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Leider ist man für ein paar Kilometer dann einfache Strecke, circa 1 Stunde unterwegs. Da haben wir natürlich eine andere Situation als in der Stadt. Also das ist wahrscheinlich das, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Für Erledigungen ist diese Zeit schon nicht mehr verfügbar. Corinna Kraushofer, ich verzichte sehr gerne auf ein Auto, schreibt sie, allerdings vermisse ich sichere Radwege. Ja. Da sind wir auch wieder beim Thema, welche Alternativen haben wir? Sichere Radwege wäre schon was.
Ja, es gibt Umfragen, dass 75% aller Menschen, die im ländlichen Raum leben, gerne Fahrrad fahren würden, aber es natürlich nicht tun. Auf der Landstraße müssen wir eigentlich, wenn wir Rad fahren, mit 2 Meter Überholabstand umfahren werden von Menschen im Pkw. Es ist aber fühlt sich nicht gut an. Also da brauchen wir auf jeden Fall Systeme, die auch Menschen das berufliche Pendeln ermöglichen. Gerade die E-Bikes haben eine unglaubliche Ressource da aufgemacht, in dem Sinn, dass wir ganz andere Strecken hier auch fahren können mit dem Fahrrad. Und genau, was die Dame sagt, es mangelt an den Alternativen, es mangelt an Sicherheit von Alternativen, auch was die Dame mit dem Bus erzählt, sehe ich genauso. Aber lasst uns bitte auch dran denken, 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein. 13 Millionen Kinder sind zu jung für einen Führerschein. Also die können nicht Auto fahren. Jetzt kann man sagen, ja, Kinder können auch gefahren werden. Ja, können sie. Aber noch schöner wäre es ja, wenn sie selbstbestimmt unterwegs wären, zu Fuß oder mit dem Fahrrad, Laufrad. Ich glaube, da müssen wir einfach umdenken und allen die Möglichkeit eröffnen, selbst zu bestimmen, wie will ich unterwegs sein.
Ich bin in unserer Sendung, Katja Diehl, so ein bisschen auf der Suche nach einer Erfolgsgeschichte. Ich habe jetzt nochmal ein Thema, vielleicht kommen wir da irgendwie, also einer Umwelt-Erfolgsgeschichte. Das 9-Euro-Ticket. Bis Mitte vergangenen Monats mehr als 16 Millionen Stück verkauft, wenn die Zahl stimmt. Und jede Menge Neukunden hat die Bahn dadurch gewonnen. Das muss Sie doch irgendwie zufrieden stimmen. Sie sind ja auch selbst regelmäßige Bahnfahrerin.
Also erstmal sind es 21 Millionen Tickets.
Ich verbessere das hier gleich.
Und da kommen ja sogar noch 12, 13 Millionen AbonnentInnen dazu. Also momentan, wenn man das so zusammen addiert, ist eine große Gruppe von Menschen in Deutschland wirklich auch mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich hatte am Anfang natürlich auch einiges anzumerken, weil das in die Ferienzeit fällt, weil der Spritpreisrabatt genauso lange läuft wie dieses Angebot. Eigentlich hätte man das Ticket bis in den Winter ziehen müssen, dass man auch mal sieht, ob Pendlerverkehre sich verändern. Aber ich bin total begeistert. Ich bin selber auch gefahren, schon öfters jetzt. Man kommt immer ins Gespräch. Also es ist auch so ein Kommunikationsanlass. Ich habe die erste Fahrt tatsächlich mit Punk anfangs von Sylt gemacht, die sich mittlerweile, habe ich gelernt, bei einem großen Online-Händler das Bier bestellen und nicht mehr im Späti oder so. Die dann auch abgebrochen haben, weil es zu kalt war. Da habe ich auch ein bisschen gelästert. Das war dann bei Junge Punks. Aber die haben sofort, ohne dass sie wussten, was ich mache, gesagt, boah, ey, auf Sylt warst du da schon mal, da gibt's so viele fette Karren. Und wir haben das mal nachgeguckt, das kostet über 100 Euro, das Auto mitzunehmen. Warum machen das die Leute? Das ist doch eine total schöne Insel. Sind die alle blöd? Und dann habe ich so ein bisschen im Raum stehen gelassen. Aber die waren entsetzt, was da an Autoverkehr auch vor Ort ist. Und das 9-Euro-Ticket ist etwas, was einlädt, was Leute auch mal anregt, anders unterwegs zu sein. Die erste Statistik vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen ist jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Tatsächlich sind 30% der Wege bewusst auch mal ohne Auto gemacht worden. Es hat Leute erreicht, die vorher noch nie ÖPNV benutzt haben, weil sie es einfach mal ausprobieren können. Und ich glaube, ein großer Vorteil von diesem 9-Euro-Ticket ist einfach fahren. Also nicht Verkehrsverbünde. Welches Ticket brauche ich?
Habe ich die Zone schon wieder verlassen?
Ja, brauche ich was genau. Neues? Genau. Also okay. Das ist wirklich was. Und wenn ich abends nochmal Bock habe, irgendwo hinzufahren, mache ich das einfach. Es ist ja nicht nur die Bahn, sondern auch Bussysteme, die da angeschlossen sind. Und das ist natürlich etwas, wo bestimmte Bereiche auch an die Grenze geraten. Also ich bin bei allen PendlerInnen dabei, die gerade echt stöhnen, ihre Fahrräder nicht mal mitnehmen dürfen, weil es zu voll ist oder nicht die Ruhe am Morgen haben, sondern irgendwie mit anderem Getöse unterwegs sind. Aber ich glaube, wir halten das alle zusammen auch mal durch und ich glaube auch, dass das Fazit so positiv sein wird, dass drüber nachgedacht werden muss, ob wir nicht ein ähnliches Ticket für die Zukunft auch brauchen.
Ich finde, es gibt ja schon so Anregungen oder das war wahrscheinlich eine Anregung, wenn jetzt im Supermarkt demnächst, habe ich gelesen, das Egal-Wohin-Ticket für knapp 40 Euro verkauft wird, dann könnte ich auch schon mit dem schnellen ICE fahren. Ist das vielleicht eine Folge des 9-Euro-Tickets, dass sich da an anderen Ecken auch schon Leute Gedanken machen, was man noch anbieten kann?
Also ich denke, da wachsen auch einfach mal Sachen zusammen, die unterschiedliche Kernkompetenzen haben. Also im Supermarkt spreche ich ja jetzt nicht Menschen an, die eh schon Bahn fahren, sondern vielleicht stolpern die Menschen, die das noch nie für sich in Betracht gezogen haben, drüber. So wie ich es wahrgenommen habe, darf man ja auch 5 Tickets maximal kaufen. Also man kann ja wirklich auch eine Hin- und Zurück-Destination sich raussuchen. Und natürlich kann man auch Geld sparen. Ich denke, wir müssen aber trotzdem auf den Ausbau gucken. Wir müssen darauf gucken, dass auch Reaktivierung von Schienenstrecken erfolgen. Wir müssen darauf gucken, darüber haben wir auch gesprochen, dass auch die Anschlussmobilität gewährleistet ist. Also vielleicht auch die Dinge, die uns in der Stadt ärgern, wie Leihradsysteme, E-Scooter aufs Land bringen, dass Menschen dort vor Ort den Scooter sich nehmen, zur nächsten Haltestelle oder Bahnhof fahren und dann in die Bahn umsteigen und zum Ziel fahren.
Wir hatten es eben vom 9-Euro-Ticket. Zack, kommt die nächste Mail rein. Margit Schock aus Backnang. Hallo, es wurde zwar viel über das 9-Euro-Ticket gesprochen, es wurden auch viele verkauft, aber die Straßen sind nicht weniger voll. Da halten Sie dagegen.
Ja, das ist wahrscheinlich anekdotische Evidenz. Ich will gar nicht absprechen, dass bei der Dame vor Ort die Straßen noch genauso voll sind, aber der Navigationsdienst TomTom hat sich 25 Städte in Deutschland rausgegriffen und bei 23 festgestellt, es ist eklatant weniger Stau, es ist flüssigerer Verkehr. Auf den ersten beiden Plätzen erstaunlicherweise Hamburg und Wiesbaden. Mhm. Wiesbaden ist ja die Stadt, wo die Stadtbahn mal abmoderiert wurde, also auch wohl eher autoaffin. Aber selbst dort haben sich die Wege der Menschen anscheinend so verändert, dass weniger Stau ist.
Okay, wir kommen auf eine Neuerscheinung der vergangenen Jahre auf den deutschen Straßen. Wir kommen zum E-Scooter. Ich gebe ehrlich zu, mein Ding ist es jetzt nicht. Sind Sie schon E-Scooter gefahren?
Ich probiere alles aus, was Mobilität angeht. In meinem täglichen Mobilitätsmix spielt es keine Rolle, weil ich ja dieses Faltrad habe, was ich überall mit hinnehmen kann, auffalte und dann bin ich halt unterwegs. Ich finde nicht gut, dass dieses Mobilitätsmittel so gebasht wird. Es sind, glaube ich, 300.000 davon in Deutschland irgendwo aufgestellt. 49 Millionen Autos machen mir weitaus mehr Probleme. Es stimmt natürlich, dass diese Scooter im Weg stehen. Das liegt aber daran, dass wir keine Autostellplätze abbauen, um dort Aufstellflächen für andere Mobilität zu generieren. Also wenn wir da was hätten, das würde sogar die Anbieter da auch freuen, diese Racks, die man da rein, wo man den Scooter reinstellt und er auch direkt laden kann. Das wäre ja auch für deren Geschäft eine Erleichterung, anstatt die einsammeln zu müssen. Und ich sehe tatsächlich an Anbietern wie zum Beispiel Tier, das sind diese Grünen, die machen mittlerweile tauschbare Batterien, die setzen sich ein für CO2-Reduktion, die gehen auch rein in die Trainings, weil das Problem bei den E-Scootern, das sehe ich manchmal auch, da denke ich, wieso hat so ein Mensch das so dahingestellt, ist der bewusstlos da weggetragen worden? Also auch da denke ich, ist dieses Sharing, ist Caring leider noch nicht so gegeben.
trotzdem frage ich mich, wo hilft mir dieses Ding? Also, weil ich sehe die ganz oft im Einsatz, also gut, dass sie einfach oft genug auch quer im Blumenbeet oder auf dem Gehweg liegen, das ist das andere Thema, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass das besser geht. Aber wo wäre es tatsächlich für mich eine Erleichterung im Alltag? Weil ganz oft fahren diese E-Scooter neben der S-Bahn her, wo ich dann denke, dann kann ich auch in die S-Bahn steigen.
Ja, das ist natürlich das, was wir auch irgendwie so inhaliert haben, dass gleichzeitig sehr viele Fußwege vom Auto substituiert werden, haben wir ja eben thematisiert, 10% im ländlichen Raum unter einem Kilometer, das könnte man auch zu Fuß gehen, wenn man gesund ist, also dieses Substitut ist genauso im Auto ja auch verhaftet, das ist halt eine Bequemlichkeitsmaschine. Natürlich ist der E-Scooter vielleicht auch sowas, ich habe aber durch so ein paar Vorträge von den Anbieterinnen auch gemerkt, dass sich Multimodalität entwickelt, dass man vielleicht, was die Dame ja eben hatte, wenn das so lange dauert, dass man da vielleicht einen E-Scooter nimmt und dann zum Bus die zweite Haltestelle nimmt und so Wege verkürzt im ÖPNV.
Weil sie sonst den Anschluss nicht kriegen.
Ja,
würde.
Genau. Aus den USA weiß ich, dass Frauen abends Taxifahrten damit ersetzen, weil sie sich subjektiv nicht sicher fühlen, zu Fuß zu gehen. Saßen sie vorher im Taxi, das ist ziemlich teuer. Jetzt nehmen sie den E-Scooter, sind damit auch schneller unterwegs und haben keine Angst mehr, irgendwie bedroht zu werden. Menschen mit einer Lungenerkrankung, das gibt's ja bei Covid jetzt gerade natürlich auch viel, dass die Leute keine Kondition haben, können vielleicht so auch wieder eine neue Mobilität entdecken und zum nächsten Bahnhof kommen. Also da einfach mal kreativ hinschauen, da entdeckt man viele Möglichkeiten, glaube ich.
Und es ist, muss man allerdings auch sagen, ein riesengroßer Markt. Ich glaube, Deutschland weltweit hinter den USA mit dem größten Umsatz, mit dem zweitgrößten dann halt, das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist halt auch ein Geschäft, das ist jetzt kein Angebot des Samariterbundes.
Das ist leider kein Angebot des Samariterbundes, was ich mir aber sehr wünschen würde, weil aktuell gucken wir immer nur auf Kosten von Mobilität. Eigentlich würde ich gerne umdrehen die Frage und sagen, was wollen wir uns Daseinsvorsorge kosten lassen? So eine Art Basisprodukt von Mobilität überall anzubieten, dort, wo es möglich ist. Weil ich finde es nicht okay, dass es diese Zwangsmobilität Auto gibt, dass es halt für viele Bereiche in Deutschland einen Führerschein und ein Auto braucht, um dort gut mobil zu sein. Da brauchen wir einfach Reaktivierung von Angeboten, die wir schon mal hatten. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie der Postbus. Früher sind Waren und Fahrgäste zusammen im ländlichen Raum gefahren. Das haben wir abgebaut. In den skandinavischen Ländern gibt es das immer noch. Solche Dinge brauchen wir. Und ich glaube, da ist auch viel drin, wenn Menschen zum Beispiel Coworking im ländlichen Raum machen. Also da halt Arbeitsplätze entstehen mit einer guten Qualität und nicht jeder Tag gependelt werden muss.
Wie läuft eigentlich dieser Beraterinnenjob? Wie kann ich mir das vorstellen? Sie sind ja zum Beispiel, haben Sie gesagt, im Beirat des oder Beirätin des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Herrmann. Sitzt er dann tatsächlich mit am Tisch mit Ihnen oder schickt er seine Referenten?
Also ich finde, er ist sehr nahbar. Das letzte Mal war er leider Corona-positiv. Da konnte er nicht dabei sein. Aber er ist derjenige, der die Sitzung auch moderiert und der auch voranbringen will. Bei uns geht es ja im Schwerpunkt auch um Daten. Wie gehen wir zukünftig mit Daten um Mobilität auf wirklich kundenzentriert zu denken? Und da freue ich mich schon für Baden-Württemberg, dass es bald die Möglichkeit gibt, in einen Bus oder Bahn einzusteigen und dieses Swipen, wie wir es alle ja mittlerweile kennen, einfach zu machen. Einmal beim Einstieg und einmal beim Ausstieg und die Maschine im Hintergrund berechnet das günstigste Ticket. Also auch da gibt es eine weniger große Hemmschwelle, vielleicht auch mal umzusteigen in den öffentlichen Verkehr.
Und wenn Sie an so einem Tisch sitzen zu Beratungen, wie ist da so die Frauenquote?
Also tatsächlich glaube ich, dass Leonore Gewessler und Winfried Herrmann nicht die Mehrheit darstellen, weil sind beides sehr gemischte Gremien. Also auch ich als Stimme der Zivilgesellschaft wäre vor 5 Jahren vielleicht auch bei denen noch nicht am Tisch gewesen. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, ich feiere heute noch zur Eurobike, zur großen Fahrradshow in Frankfurt. Da ist die erste Eurobike, wo es keine All-May-Panels gibt. Also es gibt nur noch Panels in dem Sinne, wo auch eine Frau zumindest teilnehmen kann. Und dass es 2022 ist, wo sowas passiert, zeigt schon so ein bisschen die Diversität der Branche. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf.
Und Sie haben ja eben schon so, ich glaube, es war dann ein Wunsch geäußert, dass mehr Frauen vielleicht an den richtigen Positionen sitzen könnten, sollten. In Zukunft.
Tatsächlich ist es der erste Schritt der Diversität, aber es geht natürlich auch noch viel weiter. Also ich habe gestern auch die Frage bekommen, wie ich denn das verändern würde. Ich würde halt Menschen, die im Rollstuhl sitzen, vielleicht sogar Kinder, andere Ethnien und Bildungshintergründe immer an Tische holen. Eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft, was ja leider im Bundestag auch schon nicht geschafft wird, weil nicht alle die Möglichkeit haben, solche Karrieren einzuschlagen. Und da aber hinzuschauen, dass diverse Gruppen immer auch anstrengender sind, aber bessere Möglichkeiten eröffnen, weil sie halt viele Dinge kennen voneinander, von der Mobilität. Meine Mobilität ist nicht Ihre Mobilität. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und umso mehr braucht es da eine große Diversität. Und das heißt nicht nur Frauenquote, sondern dann geht es noch einen Schritt weiter.
Zum Ende der Sendung kommen wir noch irgendwie so einen kleinen Motivationsschub von Ihnen bekommen, Verkehrswende, dass das Ding wirklich noch irgendwie auf den richtigen Weg gebracht wird. Was kann jeder, was sollte jeder von uns tun? Was ist machbar?
Wir haben ja jetzt eben schon so ein paar Hörer in Stimmen gehört, dass sich Leute in einer Situation befinden, wo sie sagen, nee, also mit dem Bus hier macht keinen Sinn. Immer adressieren, also Briefe schreiben, Mails schreiben, anrufen, weil wir alle können in die Situation geraten und das hat auch eine Dame, die ich interviewt habe, gesagt, puh, jetzt wo wir so sprechen, eigentlich wäre schon 6 Wochen das Beinbrechen doof. Ich wüsste gar nicht, wie ich meinen Alltag dann gestalten soll, weil dann kann ich ja nicht mal Auto fahren. Also ich will auf gar keinen Fall, dass Menschen jetzt abhängig sind vom Auto, aus dem Auto aussteigen, aber sie sollten diese Abhängigkeit adressieren und sagen, ich möchte sichere Radwege, ich möchte ein gutes ÖPNV-System haben, weil aktuell schweigen wir noch zu oft und machen uns passend und das sollte jedem und jeder die Möglichkeit gegeben sein, da aufzubegehren.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.